das geistige Konzept des göttlichen Willens. Was der Unterschied eben ist zur menschlichen Heiligkeit. Und da möchte ich ausgehen von einer Stelle aus dem Buch des Himmels, aus Band 25. Dort erklärt Jesus nämlich, dass Adam mit zwei Leben erschaffen wurde. Gott gab Adam ein doppeltes Leben, das menschliche Leben, die menschliche Natur, aber dazu auch ein göttliches Leben, das göttliche Leben, das Leben des göttlichen Willens. Und da sehen wir, dass der Mensch eben so geschaffen ist, dass er auf zwei Ebenen praktisch sich bewegen kann und sollte. Er hat zwei, also eine menschliche Natur, aber darüber hinaus noch die Übernatur, das göttliche Leben. Das steht im Eintrag vom 22. März 1929, Band 25. Da gibt es nämlich ganz interessante Aussagen. Die kommen gleich. Er sagt so: Meine Tochter, in der Schöpfung war es mein göttlicher Wille, der sein Handlungsfeld hatte. Das ist diese Ausdrucksweise der Luisa. Also in der Schöpfung, als Gott das Universum erschuf. Und dennoch wirkte unsere Gottheit mit, denn wir sind untrennbar von ihm. Also die Gottheit ist nicht zu trennen vom göttlichen Willen. Die Gottheit wirkt immer zusammen mit dem göttlichen Willen. Der göttliche Wille ist so etwas wie der Mittelpunkt, das Zentrum in Gott. Und die drei göttlichen Personen, also sind, da gibt es eine Stelle, wo er sagt, Mitwirkende mit dem göttlichen Willen. Der göttliche Wille ist sozusagen der Agierende und die göttlichen Personen sind Mitwirkende. Das ist ja bei uns eigentlich ähnlich. Der göttliche Wille, wir lassen uns von ihm führen. Er ist der Operierende, wir sind die Kooperierenden. Er ist der Wirkende, wir sind die Mitwirkenden. Die göttlichen Personen, kann man sagen, verhalten sich auf ähnliche Weise dem göttlichen Willen gegenüber. Er ist sozusagen der Federführende, der Initiator. Und die göttlichen Personen sind da irgendwie dadurch, sie wirken zusammen im göttlichen Willen. Das ist der Grund, die Ursache für diese Einheit, für diese Harmonie. Die göttlichen Personen leben alle von diesem einen Willen. Sie sind drei Personen, drei verschiedene Personen. Aber doch ein Gott. Der göttliche Wille ist es, der sie so eint. Das ist, man kann es nur als Geheimnis annehmen. Aber es ist der göttliche Wille, die Quelle, also auch in Gott selbst, die Quelle dieser Einheit. Es ist eine solche Einheit, dass drei Personen zu einem Wesen verschmelzen, zu einem Gott. Und da sagt eben Jesus auch, doch der erste Akt, die Handlung war ganz aus unserem Willen. Also es ist immer der göttliche Wille, der die Initiative setzt, der Agierende. In Gott selbst ist es auch der göttliche Wille, der Agierende, und die drei göttlichen Personen sind in diesem göttlichen Willen dann ganz eins, weil sie ein, also ja, sie lassen ihm sozusagen die, man kann sagen, die Initiative über, die Führung über, menschlich gesprochen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht theologisch falsch ist, aber so verstehe ich das halt. Der göttliche Wille sprach und er wirkte, er sprach und ordnete. Das geschah im Werk der Schöpfung, als Sonne, Mond und Sterne, das ganze Universum erschaffen wurden, sprach der göttliche Wille und es geschah. Wir waren Zuschauer dessen, was unser höchstes Wollen tat. Also Gott selbst versteht sich, definiert sich hier als Zuschauer von dem, was der göttliche Wille tut. Mit einer solchen Meisterschaft, Ordnung und Harmonie, dass wir uns auf würdige Weise verherrlicht fühlten. Die Schöpfung ist sein Werk. Jetzt überspringe ich ein paar Dinge, sonst ist das zu weit und so kommen wir nicht zum Punkt. Der göttliche Wille ist das erste Leben von allem, was existiert. Er ist das erste Leben. Er ist die Ursache. Er ist derjenige, der erschafft, der das Leben, der uns ins Leben ruft. Er ist das erste Leben. Dann kommt erst das geschöpfliche Leben. Das erste Leben ist das Leben von Gott selbst. Und er fühlt sein eigenes Leben in allen geschaffenen Dingen. Und sein eigenes Leben fließt in ihnen. Das war vorher die Predigt von dem kleinen Jesuskind, dass der Vater in uns lebt. Also es lebt Gott in uns. Er fließt in allen geschaffenen Dingen, also nicht nur im Menschen, sondern in Sonne, Mond und Sternen, im Meer, in den Pflanzen. Aber bei der Erschaffung des Menschen hat Gott einen größeren Aufwand getrieben, sozusagen. Noch mehr Aufwand getrieben, als er die Sonne und die Sterne erschuf. Denn aus ihm, er wollte alle Geschöpfe übertreffen. Also seine ganze Kunst, das Meisterwerk ist der Mensch. Er wollte alle anderen Werke übertreffen, um aus ihm den kleinen Gott zu machen, sagt er sogar. Der Mensch ist sein kleiner Gott. Man könnte jetzt sagen, das ist eben Abbild und Ähnlichkeit Gottes, der kleine Gott. Er ist ein Abbild Gottes. Und so breitete sich der göttliche Wille in und außerhalb von ihm aus, nach links, nach rechts, über dem Kopf und unter seinen Füßen. Also überall fließt der göttliche Wille in der ganzen Schöpfung. Nicht nur in uns, sondern auch um uns herum, außen. Und so trug Gott den kleinen Adam oder seinen ersten Menschen in seinem göttlichen Willen, im Triumph. Er hat ihn getragen. Solche Liebe. Und es war das Recht des göttlichen Willens. Der göttliche Wille hat ihn erschaffen. Er besaß ihn mit einer totalen Herrschaft. So war es auch das Recht. Er hat ihn erschaffen. Es war sein Recht, dass der Mensch nur und immer vom göttlichen Willen leben sollte. Der göttliche Wille ist derjenige, der uns aus dem Nichts gerufen hat, der uns alles gegeben hat und gibt, der uns belebt, ernährt, erhält, liebkost. Er ist natürlich auch jetzt im Recht, er hat das Recht über uns, das totale Recht, dass wir nur von ihm leben und immer in ihm leben. Er rief ihn aus dem Nichts, er formte ihn. Und jetzt kommt es, was ich vorhin gesagt habe, er gab ihm doppeltes Leben, das Leben des Menschen und meines göttlichen Willens. Das Leben des göttlichen Willens war dazu da, um ihn immer in die Arme Gottes gedrückt zu halten, damit der Mensch immer in den Armen Gottes bleiben sollte. Und damit er immer schön, frisch und glücklich bleiben sollte. Die Gabe des göttlichen Willens ist dasjenige, was bewirkt, sozusagen der Grund dessen, dass der Mensch im Stand der Unschuld immer schön, frisch, jugendlich, unversehrt geblieben ist. Er wäre nicht gestorben. Der Grund dafür ist diese Gabe des Lebens im göttlichen Willen. Und ja, der Mensch sollte so bewahrt bleiben in demselben Zustand, wie er erschaffen wurde. In dieser Unschuld, in dieser Schönheit, in dieser Frische. Und als der Mensch sündigte, fühlte sich mein Fiat, sagt Jesus, dieses Leben entrissen werden, wie eine Mutter, der die Leibesfrucht aus dem Schoß gerissen wird. Ein unendlicher Schmerz, eine Beleidigung, eine unendliche Beleidigung. Das Geschöpf entfernt sich aus dem Schoß seines Schöpfers. Es wird ihm das Geschöpf entrissen, sein Meisterwerk, sein Augenstern. Und jetzt ist diese Leere geblieben im Schoß Gottes. Und man kann sich denken, Gott hat sich damit jetzt nicht begnügt. Jetzt hat sich der Mensch da losgerissen von mir, getrennt von mir. Und er hat sich nicht damit abgefunden, sondern er hat das Werk der Erlösung dann in die Wege geleitet, um den Menschen zurückzuholen. Und jetzt sagt er eben diese entscheidenden Worte, die uns auch einiges an Aufklärung geben. Und denkst du, dass es in der Erlösung nicht mein göttlicher Wille war, der Fleisch annahm? Also die Inkarnation Jesu ist die Inkarnation des göttlichen Willens. Der göttliche Wille selbst hat Fleisch angenommen in Jesus. Wenn wir Jesus begegnen, dann begegnen wir dem göttlichen Willen selbst. Wir haben es mit dem göttlichen Willen selbst zu tun, gehüllt in die menschliche Natur sozusagen. Und er kam, um den verlorenen Menschen wiederzufinden. Und jetzt ist das theologisch auch interessant, genau er, der göttliche Wille war es, der sich inkarnierte oder der Mensch wurde. Denn Verbum, das ist im Italienischen so auch ausgedrückt, Verbum, Verbo, also Verbum bedeutet Wort. Und unser Wort, was ist das, dieses unser Wort? Das ist das Fiat, das ist das schöpferische Wort. Das Wort, das Leben zeugt und ja, es werde. Dieses schöpferische Wort Gottes, es erschafft und es, was es erschafft, das geht nicht verloren. Seine Seine Kraft ist es, unaufhörlich zu erschaffen und zu erhalten und zu beleben und zu ernähren. Also der göttliche Wille ist es, der Fleisch annahm. Es ist Jesus praktisch die Inkarnation des göttlichen Willens. Und göttlicher Wille bedeutet so viel wie Verbum, wie Wort, wie Fiat. Es ist das Wort, es ist das Fiat, das in der Schöpfung sprach und erschuf. Dasselbe Wort, dasselbe Fiat wollte in der Erlösung Fleisch annehmen. Also es ist immer ein und dasselbe Wort, ein und dasselbe göttliche Wille. Und so wollte er den Menschen, der durch die Sünde entstellt ist, also entstellt ist dann nicht mehr Abbild Gottes, sondern entstellt, dieses entstellte Abbild wollte er von seiner Unähnlichkeit wieder zurückholen in die Ähnlichkeit Gottes, zurückholen auf diesen königlichen Platz, in dem der Mensch erschaffen wurde, als König mit den Insignien der Herrschaft. Das macht der göttliche Wille. Wenn wir den göttlichen Willen in Besitz nehmen, wenn wir da zurückkehren, dann nehmen wir unseren Platz der Herrschaft wieder ein und empfangen, bekommen diese Ähnlichkeit zurück, die wir verloren haben. Und können Gott wieder gefallen. Außerhalb seines Willens können wir Gott gar nicht gefallen. Selbst wenn wir sagen, ich mache jetzt den Willen Gottes, ich halte die 10 Gebote, ich bete. Das bin ich, aber das ist nicht die Ähnlichkeit. Die Ähnlichkeit kommt erst dann, wenn ich im göttlichen Willen handle. Das heißt, alle meine Handlungen treten ein in die Ewigkeit. Das ist das, was Gott ähnlich macht. Gott ist ewig. Alles, was Gott tut, ist ewig. Und wir können ihm nur dann ähnlich sein, wenn wir jetzt wie Gott ewig wirken in der Sphäre der Ewigkeit und wie Gott universell wirken. Weil in Gott ist es nicht so, dass er einmal das macht, dann legt er das nieder und dann fängt er das nächste an, sondern es ist alles im Akt, alles gleichzeitig, mal so gesagt. Es ist alles auf einen Schlag, es ist alles da. Man könnte sagen, alles oder nichts. Ein Akt im göttlichen Willen enthält alles oder es ist kein Akt im göttlichen Willen. Es ist alles, die ganze Schöpfung und alle Akte, die jemals existiert haben, existieren und existieren werden. Da ist alles drin in einem einzigen Akt im göttlichen Willen. Ja, das ist jetzt wieder ziemlich geballt. Auf jeden Fall sehen wir, der göttliche Wille ist Mensch geworden in Jesus. Er hat die menschliche Natur angenommen. Und wir haben das göttliche Leben durch den Sündenfall verloren. Jetzt brauchen wir Jesus, um zurückzukommen in den göttlichen Willen. Weil er hat die einzige Menschheit, die den göttlichen Willen besitzt. Er ist der göttliche Wille, der Mensch geworden ist. Jetzt müssen wir, um in den göttlichen Willen zu kommen, zuerst in die Menschheit Jesu gehen. Über die Menschheit Jesu, durch die Menschheit Jesu kommen wir dann in den göttlichen Willen. Adam hatte den göttlichen Willen, das war eins, aber mit dem Sündenfall hat er den göttlichen Willen verloren. Jetzt ist er übrig geblieben, bloß mit seiner menschlichen Natur und die war nicht fähig, die war nicht in der Lage, wieder aufzusteigen, um das göttliche Leben wieder zurückzugewinnen. Als bloßes Geschöpf kann er sich nicht andocken sozusagen an Gott, da fehlen ihm die Mittel. Jetzt war eben die Menschwerdung vom göttlichen Willen notwendig. Er selber hat die Initiative ergriffen, er selber hat sich herabgeneigt, er ist herabgestiegen, hat unsere Natur angenommen, aufgenommen, er hat uns sozusagen aufgeglaubt, da unten in dieser Misere, und sich wieder verbunden mit der menschlichen Natur. Jetzt ist er die Brücke, die wir brauchen. Ohne ihn geht es gar nicht. Ohne ihn kommen wir nie in den göttlichen Willen, kommen wir nie in das ewige Leben, in das Leben Gottes. Wir kommen ohne ihn nicht in den Himmel. Das ist uns klar. Ne? Es ist jedem klar sicher, nur durch Jesus kommen wir in den Himmel. Nur durch Jesus kommen wir zum Vater. Er ist die Brücke, er ist der Mittler. Und das Leben im göttlichen Willen ist eben jetzt genau das, das Leben in Gott, das Leben im Himmel, das Leben in der Ewigkeit. Und dieses Leben in Gott, dieses ewige Leben, ist für uns zugänglich nur und ausschließlich durch die Menschheit Jesu. Das ist sicher Lehre der Kirche, weil sie sagt, Jesus ist der Mittler. Ohne ihn kein Heil, ohne ihn keine Rettung, keine Erlösung. Die Erlösung kommt durch ihn. Und wie passiert das jetzt sozusagen? Wie geschieht das, dass wir durch die Menschheit Jesu in seine Gottheit kommen? Weil wenn wir in den göttlichen Willen eintreten, dann kommen wir in seine Gottheit, in die Gottheit Jesu. Das heißt, in das, was die Gottheit Jesu gemacht hat. Als Jesus auf Erden war, hat er seine kindlichen Tränen geweint, ist herangewachsen, seine Schritte getan, gegessen, getrunken, gelitten, gesprochen. Das ist menschlich. Aber durch diese seine menschlichen Akte kommen wir jetzt in seine Gottheit. Wir kommen in das hinein, was die Gottheit gemacht hat. Und das geschieht jetzt durch ein ständiges Verschmelzen, Akt um Akt. Also unsere Schritte verschmelzen mit Jesu Schritten. Unsere Herzschläge verschmelzen mit seinen Herzschlägen, unsere Atemzüge mit seinen. Das ist in jedem Augenblick, bei allem, was wir tun, verschmelzen wir uns mit Jesus. Und durch dieses Verschmelzen, Herzschlag um Herzschlag, Schritt um Schritt, verschmelzen wir durch die Menschheit Jesu mit seinen Akten, die eine Brücke bilden mit dem göttlichen Willen. Und wir nehmen teil an dem, was die Gottheit Jesu getan hat, als er auf Erden war. Er hat alle Menschen erlöst, das wissen wir. Er hat die ganze Menschheit erlöst. Er hat 33 Jahre gelebt, vor 2000 Jahren. Das hat aber gereicht, um alle Menschen zu erfassen. Keiner ist ihm ausgekommen, von Adam bis zum allerletzten Menschen. Das war die Gottheit, die universell wirkt, die alles einschließt. Und wenn wir jetzt im göttlichen Willen leben, dann wird unsere Handlungsweise genau so. Das heißt, ja, Jesus ist es, der in uns lebt. Es ist ja Gott, der in uns wirkt, der in uns betet, spricht, arbeitet, leidet. Und jetzt nehmen wir teil sozusagen am Erlösungswerk Jesu. Also er ist es ja, der es in uns tut. Wir nehmen teil, wir sind Mitwirkende. Ja, das ist jetzt ziemlich viel, aber das ist auch wichtig, dass wir das verstehen. Es ist eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Sphäre, wo wir uns da bewegen und deshalb auch ein anderes Beten als früher. Früher haben wir gebetet, ja, da ging es um unsere eigene Heiligung, das ist klar. Ne? Zuerst muss ich mich selber heiligen, damit ich dann was für die anderen machen kann. Das war früher so. Ist in gewisser Weise auch jetzt noch so, aber wir wissen jetzt, alles, was wir tun, ist nicht nur für mich oder für meine Familie oder für die Priester oder für die armen Seelen oder für meine Nachbarn, die mich piesacken und da muss ich jetzt beten, damit die sich endlich bekehren, sondern es ist immer für alle. Alles, was ich tue, nicht nur mein Beten, sondern mein Leiden, mein Arbeiten, mein Schlafen, mein Atmen, das sind alles Akte im göttlichen Willen. Und jeder dieser Akte hat universelle Wirkung. Also auch wenn ich schlafe und nicht einmal was träume, wenn ich nicht einmal bei Bewusstsein bin, aber Jesus atmet in mir und es ist ein Akt im göttlichen Willen. Ein göttliches Leben, das da gezeugt wird. Und dieser Akt gibt das Leben Gottes allen. Da brauche ich keine Intentionen mehr machen, keine Einschränkungen. Ich kann schon sagen, ich möchte besonders für meinen verstorbenen Vater beten oder für mein Enkel und so weiter. Das kann ich auch im göttlichen Willen machen. Aber selbst wenn ich das mache, ist dieser Akt und dieses Gebet immer auch zugleich für alle. Für alle Menschen, aber nicht nur das, sondern für universell. Das bedeutet nicht nur für alle Menschen, nicht nur für alle Generationen, sondern in den Genuss dieser Wirkungen kommen alle, buchstäblich alle. Das sind alle Engel im Himmel. Ihre Glorie wird vermehrt. Die Heiligen, ihre Seligkeit, ihre Liebe wird vermehrt. Da steht in den Schriften, neue Liebe, neue Herrlichkeit, neue Glückseligkeit empfangen die Heiligen des Himmels durch unsere Akte im göttlichen Willen. Es empfängt die ganze Schöpfung die Wirkungen dieses Aktes. Mehr die Herrlichkeit Gottes wird in der Schöpfung vermehrt. Also die Schöpfung wird geheiligt, sie wird umgewandelt. In der Apokalypse lesen wir ja von der neuen Schöpfung, neuer Himmel, neue Erde. Das ist das Ziel. Unsere Akte im göttlichen Willen sind es, die dazu beitragen, dass diese Umwandlung sich vollziehen kann. Jede heilige Messe ist ja nichts anderes. Die Wandlung der Gestalten von Brot und Wein. In diese Wandlung ist ja auch die ganze Schöpfung eigentlich einbezogen. Alles wird erneuert. Ich sage jetzt nur, was mir so in den Sinn kommt. Der Heilige Geist ist es, der alles erneuert. Siehe, ich mache alles neu. Du wirst also das Angesicht der Erde erneuern. Das ist der Heilige Geist, das ist der göttliche Wille. Man kann das auch in eins setzen. Das sind diese Akte, die wir im göttlichen Willen tun. Das sind die Rundgänge, die wir machen. Durch diese alle unsere Akte geschieht diese universelle Heiligung, Umwandlung, Erneuerung, Vergeistigung, Verklärung könnte man das auch nennen, das Hinüberführen in den Zustand der Glorie. Die gesamte Schöpfung wird in die Glorie übergeführt. Das ist jetzt ziemlich viel, aber ja, ich lasse mich jetzt einfach von dem leiten, was mir in den Sinn kommt. Aber jetzt ist vielleicht gut, wir machen eine Liedpause.
124.
Halleluja, 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 Halleluja. Gehen nicht auf in den Sorgen dieser Welt, suche zuerst Gottes Reich.
Ich möchte euch noch etwas sagen über die Reflexionen, das Menschliche, wie schädlich das ist. Also das ist jetzt nicht gemeint, das ist eine Katastrophe. Katastrophe wäre, wenn man sündigt. Wenn wir sündigen, eine freiwillige, lässliche Sünde, würde das beenden, das Leben im göttlichen Willen. Das Menschliche ist es, diese Schwächen, die Armseligkeiten, zum Beispiel Bedrückungen, Traurigkeiten, Sorgen, Befürchtungen, wo man so kreist und rotiert in seinen Sorgen, das haben viele von uns, das ist noch nicht ein Grund, um das Leben im göttlichen Willen zu verlieren, sondern verlieren würde man erst dann, wenn man sündigt, bewusst überlegt. Wenn man jetzt durch die Schwäche irgendwas nicht tun kann, was man sollte, oder die Emotionen einen überkommen, man bereut dann ein Wort, das ist auch kein Austritt, das ist eine Schwäche. Austritt ist das, wo ich frei und bewusst und überlegt etwas tue, wo ich weiß, das will Gott nicht. Also praktisch eine Sünde. Und ja, da fällt mir jetzt ein, vielleicht sollte ich ganz kurz sagen, das Leben im göttlichen Willen, das ist etwas, das ganz organisch wächst. Wenn wir die Gabe kennenlernen, dann fängt es an mit unseren ersten Akten im göttlichen Willen. Unsere Handlungen, wir lesen das und wir wollen das leben und wir machen die Morgenaufopferung. Wir legen unseren Willen in die Hände Gottes und bitten um seinen göttlichen Willen. Wir erneuern die Aufopferung tagsüber. Wir machen diesen sogenannten aktuellen Akt. Wir bitten, komm, göttlicher Wille, komm, regiere du in mir. Also wir halten, ja, wir tauschen den Willen aus. Das ist der Anfang. Da empfangen wir die Leihgabe. Ich sage das nur ganz kurz. Mit der Leihgabe ist es sozusagen, wir tun unsere Akte im göttlichen Willen. Bald sind wir im göttlichen Willen, bald sind wir wieder draußen. Das kann man oft gar nicht unterscheiden. Mit der Leihgabe ist es so, dass wir uns einüben. Wir gewöhnen uns daran, den göttlichen Willen zu ersehnen und zu erbitten. Wir werden stabiler und immer stabiler im guten Willen. Das ist ein Wachstum. Gott gibt uns die Zeit, er lässt uns Zeit, er macht uns keinen Stress und keinen Druck, sondern er macht das wie ein guter Lehrer, ganz konsequent und immer wieder uns ermutigen, auffordern und nicht aufzugeben, wenn wir eine Zeit lang das alles schleifen lassen oder überhaupt vergessen oder verdrängen, kann es auch sein, dass er uns dann doch wieder ruft, durch irgendein Ereignis zurückholt. Also er lässt uns die Zeit, er lässt uns die Freiheit, wir können hineinwachsen, das immer besser verstehen. Und ja, wenn wir sündigen, also so lässliche Sünden begehen, kleinere Sünden, dann ja, verlieren wir die Gabe, aber das ist noch kein Drama, weil wir ja nur die Leihgabe haben. Das heißt, es ist noch nicht in unserem Besitz. Es ist einmal so und einmal so, einmal leben wir im Reich, dann gehen wir wieder hinaus und dann gehen wir wieder zurück hinein. Und dann stabilisiert sich das langsam mehr und mehr. Also ich glaube, es ist so, dass die Seele, bevor sie die Gabe in Besitz nehmen kann, also stabil im göttlichen Willen lebt, um das Reich nie mehr zu verlassen, dass sie im Rahmen der Leihgabe zuerst einmal so stabil wird, dass sie immer im göttlichen Willen bleibt. Also am Anfang ist man zeitweise im göttlichen Willen. Die Abstände werden dann wahrscheinlich immer kürzer, dass man hinausgeht, und die Zeiten immer länger, wo man im göttlichen Willen bleibt. Und ja, bis man dann im Rahmen der Leihgabe überhaupt im Reich bleibt und der Wille im Guten stabil wird, das ist nämlich das Kriterium, im Guten stabil werden, das heißt, dieser Wille, Gott immer zu lieben, alles, was er geschaffen hat, immer zu lieben. Was ich vorhin gesagt habe von dem kleinen Jesuskind, Gott liebt uns, er liebt uns direkt, aber auch indirekt durch alle Geschöpfe. Und da wachsen wir langsam hinein in diese Liebe. Es ist dieses Leben, immer zusammen mit Jesus, mit Gott zu sein, mit dem göttlichen Willen, dass das nicht mehr abreißt, diese Erinnerung oder diese Gewissheit oder Gefühl, das kann kommen und gehen, aber diese Überzeugung, dieser Glaube, diese Gewissheit, der göttliche Wille lebt in mir, er tut alles in mir und ich will es mit ihm tun und immer wieder. So, ich mache das in letzter Zeit auch, das hilft mir so, dass ich denke, wenn ich die Schriften lese, das ist so beglückend. Du liebst mich so sehr, lieber Gott, du liebst mich so sehr, du hast mich so lieb. Jesus, du hast mich so lieb. Du liebst mich in jedem Baum, in jedem einzelnen Blättchen der Bäume, in jedem Grashalm, im Windhauch, in der Luft, in der Sonne, im schönen blauen Himmel. Du liebst mich so sehr und überall begegnet mir deine Liebe. Das ist so schön, so beglückend. Das tue ich jetzt mehr und mehr. diese universelle Liebe aufzunehmen. Nicht nur sein Herz, sein menschliches Herz, sondern er liebt mich immer. Er liebt mich, wenn ich draußen bin, es ist besonders schön in der Natur. Er liebt mich im Tabernakel, das ist das Zentrum seiner Liebe. Die Natur ist die Umrahmung, könnte man sagen. Das Zentrum ist der Tabernakel, die heiligste Eucharistie. Da ist sein Herz. Aber er liebt mich immer, auch wenn ich im Bett liege und schlafe, in der Atmung. Und da finden wir dann, durch die Liebe werden wir immer mehr hingerissen, bezaubert oder angezogen oder stabilisiert. Es wird uns ein Bedürfnis. Es ist nicht so sehr dann eine Pflicht und ein Muss, sondern es wird uns eine Gewohnheit, sagt Jesus, es wird uns zur Natur. Da gibt es mehrere Stellen, wo er sagt, das Gute wird zur Natur. Die Liebe wird zur Natur. Das geschieht im Rahmen der Leihgabe. Da kommen wir langsam hinein, dass uns das zu einem Bedürfnis wird, dass man nicht mehr anders wollen und können, Gott zu lieben. Also wir sehen, das geht langsam. Und so führt er uns hin bis zur Inbesitznahme der Gabe. Das war der Punkt, der höchste Punkt, wo die Luisa hingekommen ist. Das ist der Punkt, wo der Keim des Bösen ausgelöscht wird, weggenommen wird von der Seele. Der theologische Begriff ist die Fomes Peccati, der Herd der Sünde. Der wird weggenommen. Früher hat man gemeint, ja, man muss warten bis zum Absterbensamen, bis der Sargdeckel über mir zufällt. Dann erst bin ich frei von diesem Herd der Sünde. Kein Heiliger hatte das, diese Gnade, dass er vom Herd der Sünde befreit wurde. Und die Luisa Picaretta aber hat das zeitlebens auf der Erde empfangen. Das ist das Wunder im göttlichen Willen, dass dieser Punkt praktisch vorverlegt wird. Da ist man 30, 40, 50, 60, 80 Jahre alt und darf das auf der Erde erleben. Nicht erst beim Übergang in die Ewigkeit. Und dieser Punkt, dieser höchste und einfachste Punkt, wenn den die Seele erreicht, das öffnet die Pforte für die Inbesitznahme der Gabe. Jesus hat zu Luisa an mehreren Stellen gesagt, ich habe dich gereinigt an Leib und Seele. Wenn ich auch nur den geringsten Keim der Verderbnis in dir gefunden hätte, dann hätte sich mein Wille nicht angepasst, um sich da in dir herabzulassen und in dir zu leben. Also die Seele ist, der Leib ist vollkommen frei von jedem Hang, von jeder Neigung zum Bösen. Und das ist nicht so schwer zu erreichen, wie wir vielleicht meinen. Es braucht schon, es verlangt den ganzen Menschen die totale Hingabe, die Losschälung, das Losmachen von allem Eigenwillen. Aber das ist der Wille. Ob ich es dann kann, ist eine andere Frage. Mein Wille muss so fest sein in Gott, dass ich immer den Willen Gottes will, auch wenn ich es nicht schaffe aus Schwäche. Dann empfangen wir die Gabe, dann nehmen wir sie in Besitz. Auch wenn noch Schwächen bleiben, Armseligkeiten, weiß ich, wie ich vorhin gesagt habe, Traurigkeiten, Bedrückungen, haben wir auch nachher noch Schwächen, Sorgen, Befürchtungen, Entmutigung, das ist alles nachher auch noch. Aber eben keine freiwillige, lässliche Sünde mehr. Also der Wille ist so fest in Gott, auch wenn ich schwach bin, bleibt er fest in Gott. Ja. Und die Reflexionen, die sind halt, ja, das sage ich jetzt noch, wenn wir die Gabe in Besitz nehmen, dann ändert sich etwas Gewaltiges, weil mit Inbesitznahme der Gabe besitzen wir das sogenannte Band der Einheit. Das ist jetzt, könnte ich in vielen Facetten und Erklärungen ausführen, das Band der Einheit. Wir sind total verbunden, untrennbar, unauflöslich, ewig verbunden mit Gott und mit der ganzen Schöpfung. Das ist erst, wenn wir die Gabe in Besitz nehmen. Ich lasse es einmal dabei bewenden, man müsste da mehr drüber sagen. Auf jeden Fall ist ganz viel mit diesem Band der Einheit, ganz viel hängt da dran. Das ist ein ganz, ja, der Punkt, wo die Ähnlichkeit mit Gott beginnt, kann man sagen. Weil alles in uns ewig geworden ist. Wenn wir die Gabe in Besitz nehmen, kann ich es vielleicht euch so ein bisschen erklären. Bis Wenn wir die Gabe in Besitz nehmen, ist unser gesamtes bisheriges Leben neu geordnet in Gott. Es gibt kein Fegfeuer mehr für diese Seele, weil alles neu geordnet ist. Es ist alles in Gott. Jeder Herzschlag, jeder Schritt, jeder Atemzug ist auferstanden in Gott. Wenn wir gesündigt haben, wenn wir Gott beiseite gelassen haben in unserem Leben, die vielen Zeiten des Leerlaufs und so weiter, der Lauheit oder sogar Feindseligkeit gegen Gott. Alles, was war, sei es jetzt das Leben von 60 Jahren oder 80 Jahren oder 40 Jahren, alles ist wiederhergestellt. Und alles ist umgewandelt in göttliche Akte. Also alle unsere Handlungen, kein Schritt, kein Herzschlag ist da ausgelassen. Wir sind wiederhergestellt in Gott. Das ist die Gabe in Besitz nehmen. Für diese Seele gibt es kein Gericht mehr, keine Verurteilung. Es ist alles göttlicher Wille. Und Gott kann sich selbst nicht richten. Das ist das, was Jesus so ersehnt, dass wir das in Besitz nehmen, dieses Geschenk. Nicht nur als Leihgabe. Leihgabe ist schon einmal gut und viel, dass wir überhaupt anfangen. Und es braucht auch eine Zeit. Es braucht eine Zeit mit dieser Leihgabe, weil das göttliche Leben, das muss wachsen. Das ist keine Sache von 3 Wochen oder 3 Monaten. Ich glaube, da reichen nicht einmal 3 Jahre dafür, bis unser ganzes Leben neu geordnet werden kann in Gott. Also da braucht es schon Zeit. Also ich bin überzeugt, nicht einmal die Theresia von Avila, wenn sie auch eine ganz große Heilige ist. Auf einen Schlag kann man nicht die Gabe in Besitz nehmen, weil das göttliche Leben, das muss gebildet werden. Das wird gebildet aus den Herzschlägen, aus den Atemzügen. Das muss wachsen. Wir sehen das im Garten. Ein Samenkorn, das braucht Zeit, bis es aufgeht, bis es wächst, bis ein Baum daraus wird. Und das Leben, die Gabe des göttlichen Willens ist auch so ein Samenkorn. Das wird in die Seele gelegt und dann fangen wir an mit unseren ersten Akten und dann sprießt es und wächst. Die Leihgabe sprießt und wächst, bis dann Blüten kommen. Die Blüten, das ist eh schon viel, da sind wir schon fortgeschritten in der menschlichen Heiligkeit. Bis dann die Früchte, das kann man sagen, vergleichen bildlich mit der Gabe des göttlichen Willens, wenn wir sie in Besitz nehmen. Eine Frage? Sehr förderlich, das ist sehr förderlich. Man muss sogar sagen, notwendig. Jesus sagt das oft bei der Luisa, die Kenntnisse, die sind so sehr wichtig, weil sie das Leben übertragen in die Seele, das Leben des göttlichen Willens. Die Kenntnisse, das sind göttliche Leben. Wenn wir die Kenntnisse aufnehmen, wenn wir lesen, wenn wir hören, dann nehmen wir das Leben des göttlichen Willens in uns auf. Und je mehr wir das tun, umso mehr wächst dieses Leben und umso rascher wird es wohl gehen auch. Und es braucht eine Kenntnis, um die Gabe in Besitz zu nehmen, sagt Jesus, da gibt es dieses Bild irgendwo, er hat noch nicht alle Buchstaben, also noch nicht alle Kenntnisse in ihr vorgefunden. Deshalb hat sie die Gabe noch nicht besessen und deshalb war der göttliche Wille in ihr noch nicht in Sicherheit. Der göttliche Wille ist dann in Sicherheit in uns, wenn wir die Gabe in Besitz nehmen. Und wir nehmen die Gabe dann in Besitz, wenn wir die Fülle der Kenntnis besitzen. Es gibt ein gewisses Maß an Kenntnis, das wir besitzen müssen. Diese Fülle. Wir spüren das, wir können selber ein bisschen schauen, wenn wir die Schriften lesen und das Gefühl haben, ich verstehe gar nichts, dann ist es Anfang. Ich verstehe mehr, dann ist schon fortgeschritten. Oder es sagt mir viel, so können wir in etwa abschätzen, wie weit wir was damit anfangen können, wie weit uns diese Schriften uns etwas sagen. Können wir sagen, wir besitzen mehr oder weniger, aber ich traue mir es jetzt nicht jetzt, aber nur so ein Richtwert, das man hat, das Verständnis, die Einsicht. Und wenn wir uns täuschen, dann sind wir selber diejenigen, die sich betrügen, das hat keinen Sinn. Aber ich sage jetzt nur so, man kann sich da etwa orientieren. Wir können nie sagen, ich habe das jetzt ganz verstanden. Das glaube ich, das können wir nicht einmal in der Ewigkeit. Der göttliche Wille ist eben Gott, der ist unendlich. Es gibt nur ein immer mehr und noch mehr. Also wir sind alle immer im Wachsen. Der göttliche Wille wächst in uns. Aber jetzt noch zu den Reflexionen, dass wir ein bisschen verstehen, wie sich die auswirken. 1937, das war das letzte, also bis 1938 hat Luisa Picaretta geschrieben am Buch des Himmels. Das war schon im vorletzten Jahr. Da war sie schon, ja, 70, 72 Jahre alt. Also sehr fortgeschritten. Jahrzehntelang im göttlichen Willen, fast 40, 50 Jahre. Und sie hat das auch noch erfahren, auch da, also in diesem fortgeschrittenen Stadium ist es auch noch ihr passiert. Jesus hat sie da belehrt, du musst wissen, dass die eigenen Überlegungen, also ich sage jetzt einfach die Stelle, dass man auch einen Eindruck hat, was ist das Menschliche, was sind diese Reflexionen, was meint er da? Das sind die eigenen Überlegungen, wo ich mir selber eine Vorstellung mache oder etwas beurteilen will oder ich überlege mir über diesen Menschen oder über diese Situation. Wir müssen natürlich schon was einschätzen. Wir können nicht jetzt ganz blind, aber dieses Grübeln oder dieses, man merkt ja selber, wo es dann, wo wir uns verlieren. Diese eigenen Überlegungen, die Eindrücke über Menschen, Situationen, da können wir uns ja manchmal auch ergehen, endlos in solchen Themen. Bedrückungen, Traurigkeiten, Zweifel, kleine Ängste, diese Dinge behindern die göttlichen Widerspiegelungen. Das heißt, das erklärt er dann, was da gemeint ist, die göttlichen Widerspiegelungen. Sie behindern den raschen Flug zum Himmel. Wenn die Seele im göttlichen Willen lebt, befasst sie sich mit Gott, mit den Akten, mit der Schöpfung, mit dem Leben Jesu, mit diesen Akten, mit diesem ewigen Leben. Sie betrachtet die Geheimnisse Gottes, voller Liebe, voller Freude, inneren Frieden. Und wenn jetzt diese Eindrücke, die Überlegungen, die Bedrückungen kommen, dann ist sie behindert in dieser Betrachtung der göttlichen Geheimnisse. Sie behindern die Freuden des wahren Guten, den himmlischen Frieden. Das spüren wir sofort selber. Kommt eine Beunruhigung, dann ist sofort der Friede weg, diese Leichtigkeit, die Freude. Diese Beunruhigungen oder diese Menschlichkeiten, sie sind wie ebenso viele Steinchen, die in einen See geworfen werden. Und das ist das, was die göttlichen Widerspiegelungen behindert. Wenn der See ganz ruhig ist, dann ist er wie ein Spiegel, so klar. Der Mensch kann sich darin spiegeln, er sieht sein eigenes Abbild vollkommen klar. Gott kann sich in diesem Abbild spiegeln. Er kann seine Widerspiegelungen, das heißt sein Licht, seine Akte, die göttlichen Akte, sein göttliches Licht, seine Mitteilungen, seine Gnade, kann er auf diesen See spiegeln und der See gibt das unversehrt zurück. Das ist dieser Austausch, Austausch in der Liebe. Wenn wir jetzt bedrückt sind, dann hören wir auf, an die Liebe Gottes zu denken, dann hören wir auf, ihm zu sagen, dass wir ihn lieben, weil dann sind wir ja anderweitig beschäftigt. Und diese Bedrückungen machen die Oberfläche rau. Wir können nichts mehr sehen. Gott kann sich selbst nicht mehr spiegeln. Er kann keine Antwort mehr erhoffen, kein Echo. Wenn er sagt, ich liebe dich, aber die Seele ist beschäftigt mit ihren Sorgen und Bedrückungen, da kommt von ihr nichts zurück, ohne Echo. Was geschieht? Während die Seele in diese höchst klaren Wasser schaut, wird in diesen See ein kleines Steinchen geworfen. Das Wasser wird aufgeraut und trüb und bildet Ringe und immer noch mehr Ringe. Das ganze Wasser wird schlammig. Und was passiert mit der armen Person, die sich selbst anschaute? Als die Steinchen die Ringe im Wasser bildeten, nahmen sie einen Fuß weg, andere einen Arm, andere wieder eine Hand, manche den Kopf. So ganz anschaulich beschreibt er das. Was stellen diese Beunruhigungen, diese menschlichen Sachen an? Sie nehmen Teile von uns weg. Wir können uns nicht mehr ganz erkennen in diesem Spiegelbild. Und ja, die Person wird so entstellt. Es ist auch der Schaden, den diese menschlichen Dinge in uns anrichten. Sie verzerren das Bild, sie entstellen das Bild, sie nehmen was weg von uns. Sie entstellen das Abbild Gottes in uns. Und so ist die von Gott geschaffene Seele. Sie ist mehr als eine klare Quelle. Und in dieser höchst reinen Quelle sollte Gott sich selber anschauen können. Gott sollte sich anschauen können und sie selber sollte sich in Gott erkennen. Und nun sind die Reflexionen, die Bedrückungen, die Zweifel, die Ängste wie ebenso viele Steinchen, die in die Tiefe ihrer Seele geworfen werden. Und Gott, der sich in dieser Seele anschauen will, er sieht sich nicht mehr ganz, sondern in viele Teile zersplittert. Das ist eigentlich auch beim Sündenfall passiert. Adam war eine wunderschöne Statue und als er die Sünde beging, ist er wie eine zersplitterte, in unendlich viele Teile zersplitterte Statue umgewandelt worden. Er hat das empfunden, er hat das gefühlt. Und dadurch ist alles gespalten. Die Freude, die Heiligkeit, die Einheit des Friedens ist gespalten, das heißt zersplittert. Sie ist nicht mehr ganz. Deshalb verlieren wir den Frieden, die Heiligkeit, die Freude. Die Menschen nennen diese Dinge Bagatellen der Seele. Aber es sind keine Bagatellen, denn diese Beunruhigungen sind Zeichen, dass der Seele die Festigkeit und die Substanz der wahren Liebe fehlt. Die Festigkeit und die Substanz der wahren Liebe ist die, dass die Seele, wie die Mutter Gottes, wie ich am Anfang gesagt habe, dass die durchgeht oder alles durchlebt, alle Umstände, alle Begegnungen. Jesus erwähnt das auch hier, die leidvollen Begegnungen, die schwierigen Umstände, dass man gar nicht ein- und ausweist. Sie kennt das ja alles. Aber die Seele geht, wenn sie ganz im göttlichen Willen lebt, dadurch ohne einen Funken, einen Hauch der Beunruhigung. Sie bleibt wie ein klarer Spiegel. Also ich wäre gerne so weit. Das ist der göttliche Wille. Der göttliche Wille pur bedeutet, dass man in allen Umständen und leidvollen Begegnungen ein klarer Spiegel bleibt. Gott spiegelt sich vollkommen, vollständig, ohne einen Hauch der Beunruhigung. Und so sagt Jesus, nur in meinem Willen kann die Seele den Gipfel der höchsten Heiligkeit erlangen. Also der Gipfel der höchsten Heiligkeit ist der, dass sie so weit kommt, durch nichts und durch niemanden mehr sich beunruhigen zu lassen. Sie lässt keinen Leerraum mehr in sich übrig. Also keinen Leerraum bedeutet, sie ist nicht mehr, sie hat keine Leerräume, sie liebt Gott immer. Das ist damit gemeint. Sie lässt sich nicht beunruhigen, sie erkennt in allen Umständen, in allen Begegnungen, auch in den schwierigsten Situationen, sie erkennt immer die Liebe Gottes, sie begegnet Gott, sie liebt Gott. Sie hat es immer nur mit Gott zu tun, nicht mit den Geschöpfen. Wir sind ja so, da nehme ich mich gar nicht aus, ich erlebe das jetzt auch massiv, da gibt es Umstände oder Personen, da gibt es Sturm auf hoher See. Und da ist keine Rede mehr von einem klaren Spiegelbild. Wenn wir aber so weit kommen, dass wir den göttlichen Willen ganz aufnehmen und ganz in ihn uns absorbieren lassen, dann gibt es keinen Leerraum mehr, da gibt es kein Ich liebe dich fehlt mehr. Und so verwandelt sie das Gute in ihre eigene Natur, die Seele. Die Seele kommt so weit, dass ihr ganzes Wesen beim Atmen, Herzschlag, Bewegung, Schritt nichts anderes tun kann, als zu lieben. Nichts anderes tun kann, als zu lieben. Ja, es wären noch so viele schöne Sachen, aber ja, eben im göttlichen Willen, wenn wir die Gabe in Besitz nehmen, sind wir immer noch voller Fehler und Schwächen. Das muss ich euch noch sagen, weil ihr versteht dann auch, es ist ja Jesus, wenn wir die Gabe in Besitz nehmen, dann von da an beginnt der göttliche Wille, er nimmt Wohnung in uns, wir reales Leben Gottes in uns. Das ist bei der Luisa eben 1889 passiert. Die drei göttlichen Personen haben ihren Wohnsitz aufgeschlagen in ihrem Herzen und von da an lebt Jesus in ihrem Innern. Das bedeutet, wenn sie jetzt schwach ist, bei der Luisa war es ja genauso. Die war dann in ihren Beunruhigungen beschäftigt und so weiter und hat sich nicht einmal, hat nicht einmal an Jesus gedacht. Das war wahrscheinlich auch zeitweise so bei ihr. Zumindest in der ersten Zeit. Bei uns ist es sicher so, weil wenn wir auch nicht an Jesus denken, er ist da. Wenn er die Gabe des göttlichen Willens gibt, dann gibt er sein eigenes Leben hinein in uns Und das geht nicht mehr heraus, solange wir nicht sündigen. Das heißt, er ist da, er hält die Stellung, er ist auf dem Posten. Wenn wir uns beunruhigen und aufregen, dann liebt Jesus seinen Vater. Er verherrlicht ihn, er tritt ein für die Seelen, er heiligt die ganze Schöpfung. Also das, was er tut, das, was der göttliche Wille tut, diese universelle Heiligung, das setzt er fort, während wir anderweitig beschäftigt sind. Bis wir wieder zur Besinnung kommen, was habe ich denn jetzt angestellt oder wo war ich denn jetzt? Und zurückkommen. Und dann, Jesus hat die Stellung gehalten, deshalb, weil er die Akte fortgesetzt hat, bleibt das Leben des göttlichen Willens in uns kontinuierlich. Wenn wir auf uns selber gestellt wären, hätten wir nie eine Chance. Wir hätten gar keine Chance. Und so werden wir, da versteht ihr jetzt auch, wir können die Gabe in Besitz nehmen, weil die Schwäche ist kein Hindernis. Es kommt nur auf unseren guten Willen an, auf unseren guten Willen. Wenn wir so weit kommen, dass wir die Gabe in Besitz nehmen, ist Jesus da und er hält die Stellung, er hält das Leben im Aufrecht des göttlichen Willens.
Wie bekommt man die Gabe des göttlichen Willens?
Durch immer wiederholtes Bitten, Verlangen. Die Sehnsucht schafft den Raum. Der Raum in der Seele wird immer größer. Der göttliche Wille braucht viel Platz in uns sozusagen. Immer wieder bitten um den göttlichen Willen, die Schriften zu lesen, die Gebete, also weiß ich, die Stundenuhr oder die Rundgänge. Ich mache die Rundgänge vor allem, weil da ist dieser Austausch der Liebe. Gott liebt mich in den Engeln, in den Heiligen, in den Sternen, in der ganzen Schöpfung, im Grashalm. Ich gehe jeden Tag hinaus und mache das. Diese Rundgänge. Ich gebe ihm die Liebe zurück. Er sagt mir, ich habe dich lieb. Und ich sage ihm auch, ich liebe dich. Und so füllt sich unser Inneres immer mehr mit dem göttlichen Leben, mit diesen Akten. Jeder Akt, den wir tun, jeder Herzschlag, den wir im göttlichen Willen tun, ist ein Leben mehr, ein göttliches Leben mehr. Und dieses Leben wächst. Das ist wie bei den Pflanzen oder wie eine Sonne. Jesus gebraucht das ja sehr oft. Der göttliche Wille ist wie die Sonne. Und diese Sonne wird immer größer. Mit jedem Akt, jeder Akt ist ein Lichtstrahl oder eine Sonne, wächst diese Sonne. Und dann ist einmal der Punkt erreicht, dass wir die Gabe in Besitz nehmen. Durch dieses beharrliche Streben, Erbitten und Beschäftigung mit dem göttlichen Willen. Also Lesen oder Vorträge. Ja. Hat vielleicht noch wer eine Frage, weil jetzt möchte ich nichts mehr anschneiden. Oder ich könnte euch noch ganz kurz. Ja.
Und zwar, wenn ich jetzt da abkomme vom göttlichen Willen und ich will etwas mehr ganz aufrecht, so wie das dann Jesus denkt, oder wie soll ich das machen, weil ich dann wieder zurückkomme?
Ja, also ein Akt der Reue. Ja. Und Jesus ist nämlich so, das sagt er auch in den Schriften, er tadelt uns nicht, sondern er ermutigt uns. Wenn wir weg waren, wenn wir ausgelassen haben, dann kommt er nicht mit einem hoch erhobenen Stab oder irgendwas, sondern er macht uns Mut. Und wir setzen einfach fort. Aber vielleicht sage ich euch das eine noch, das ist so schön auch. Band 25, 3. Februar 1929. Die Luisa hat einen Rundgang, wir machen dann eh gleich Pause, aber einen Rundgang gemacht in der Schöpfung und in der Erlösung. Sie hat alle Akte in ihren Geist gerufen, die Gott getan hatte, um ihnen zu folgen. Also die Erschaffung der Sonne, des ganzen Universums, die Pflanzen, die Tiere. Sie ist da durchs ganze Universum gegangen und diese Geschöpfe, diese Akte sind ja alle im Akt. Diese Rundgänge waren für sie nicht etwas Abstraktes, sondern total lebendig, weil wir haben es mit den Akten zu tun, die im Akt sind. Und so wollte sie die Akte ihnen folgen, sie ehren und sie kennen. Da wäre auch viel zu sagen, aber das lasse ich jetzt. Das eine Schöne, was ich euch sagen wollte, ist das. Ja, manchmal hat sie die Beraubungen Jesu gelitten, also Jesus war nicht da, er zeigte sich nicht, sie hat ihn nicht gesehen, nicht gehört, die Beraubungen hat sie das genannt, da hat sie so gelitten, dass sie fast das Leben verloren hat. Also sie ist verwelkt wie eine Blume, wenn Jesus nicht da war und wenn das länger gedauert hat, da ist sie wie eine Blume, wie ein Pflänzchen eingegangen. Und Jesus hat ja dann plötzlich, hat er sich bewegt, es war immer in ihrem Innern. Er wohnt ja, wenn wir im göttlichen Willen leben, ihn besitzen, in uns. Und es war immer, Jesus bewegte sich in meinem Inneren und sprach. Das war immer der gleiche Satz. Sei nicht niedergeschlagen, hab Mut. Der ganze Himmel ist über dir festgemacht. Also das ist eben, wenn wir die Gabe besitzen. Und sie empfinden, also die Engel und die Heiligen, durch die unwiderstehliche Kraft meines Fiat, eine derartige Verschmelzung mit dir, dass sie nichts anderes tun können, als dich zu betrachten. Also sie sind ganz Auge, sie schauen auf die Seele immer zu. Sie schauen immer auf diese Seele, die im göttlichen Willen lebt, die Gabe besitzt. Also sie können nichts anderes tun, als dich zu betrachten, dich zu lieben und mit allen deinen Akten mitzulaufen. Das ist deshalb, im göttlichen Willen sind wir alle, also wenn ich die Gabe in Besitz genommen habe, dieses Band der Einheit, das ist das, dass ich in dem einen ewigen Akt Gottes eingetreten bin, in ihm lebe und bleibe und in allen Akten, die der göttliche Wille tut. Da gibt es keine Trennung, das ist eins. So wie man bei der Sonne, man könnte das Licht nicht teilen. Es ist ein Feuerball. Es ist ein Feuerball, eine Masse, die nicht zu teilen ist. Eine Masse von Licht und von Wärme, von Hitze. Und so ähnlich ist der göttliche Wille. Wenn ich da eintrete, dann bin ich wie ein kleiner Funke, der in die Sonne fliegt. Er nimmt teil am ganzen Leben der Sonne. Wenn ich in die Sonne hineinfliege als kleiner Funke, dann nehme ich teil, dann verschmelze ich mit der ganzen Sonne. Man kann nicht mehr sagen, wo der Funke ist, aber er nimmt teil am ganzen Leben der Sonne. Er ist in der Sonne, er ist da. Man kann nur nicht mehr sagen, jetzt genau wo er ist. Er nimmt überall teil. Und so ist diese Einheit im göttlichen Willen, die Engel, die Heiligen, du musst wissen, dass die Engel, die Heiligen, die höchste Königin alle eins sind. Also wie so ein einziger Feuerball, wie die Sonne ist, kann man sich vorstellen. Ihr Sein ist nichts als ein einziger Akt des göttlichen Willens. Also ihr ganzes Wesen ist so eingeschmolzen in Gott, dass alles, was sie tun, wenn sie auch schauen, wenn sie gehen, wenn sie beten, dass alles ein einziger Akt ist. Das ist das Band der Einheit, das geht durch. Da gibt es keinen Aufenthalt, keinen Zwischenstopp, keinen Spalt dazwischen. Wenn die, das erkläre ich euch gleich, das kommt dann. Es ist, alles, was sie tun, ist ein einziger Akt des göttlichen Willens, ihr ganzes Leben. Daher erscheint in einem jeden von ihnen nichts als der göttliche Wille. Und jetzt kommt's: im Gedanken, im Blick, im Wort, im Werk, im Schritt. Egal was sie tun, alles was sie tun, ist ein einziger Akt des göttlichen Willens. Denn es erscheint nichts anderes als Fiat, Fiat. Wenn ich gehe, erscheint das Fiat. Wenn ich schaue, erscheint das Fiat. Wenn ich spreche, erscheint das Fiat. Es ist immer das Fiat. Es ist ein Fiat in allem, was ich tue. Das ist dieses Band der Einheit. Und das bildet die ganze Fülle der Glückseligkeit aller Heiligen. Diese Einheit ist die Fülle der Glückseligkeit. Das macht die Heiligen so glücklich im Himmel. Und dann sagt er das Tolle, was für uns so wunderbar ist. Er hat eben den Eintritt in den göttlichen Willen vorverlegt auf die Erde. Ich muss nicht warten, bis ich sterbe, um dann erst im Himmel da eintreten zu können. Nun, wer meinen Willen auf Erden tut und in ihm lebt, ist den Himmelsbewohnern ähnlich. Das bedeutet, sie ist ganz aus einem Stück, so formuliert er das. Also das ist, ich bin nicht mehr aufzuteilen, einmal mache ich das, einmal mache ich das, einmal übe ich diese Tugend oder jene Tugend. Es ist in mir alles ein einziger Akt, eine einzige Liebe, eine ewige Liebe ohne Ende. Das ist so wie Gott. Das lebt jetzt in mir, Gott lebt in mir und das wandelt mich so um, dass aus mir ein einziger Akt der Liebe wird. Also sie ist ganz aus einem Stück, die Seele, die auf Erden lebt, den Himmelsbewohnern ähnlich. Sie bildet einen Gegenstand mit ihnen. Ist klar, wenn die Seligen im Himmel jetzt wie eine einzige Sonne zusammengeschmolzen sind in einen einzigen Akt und die Seele kommt da, obwohl sie noch auf Erden lebt, kommt da jetzt auch hinein, dann passiert mit ihr genau dasselbe. Sie ist wie dieser Funke, die wird da eingeschmolzen und das ist ein einziges Stück, eine einzige Sonne. Und alle meine Akte, die ich im göttlichen Willen tue, sind in dieser Sonne verborgen. Auf eine Weise, dass wenn die pilgernde Seele denkt, die Heiligen gemeinsam mit ihr denken. Also wenn wir jetzt uns Gedanken machen über den göttlichen Willen, dann denken alle Heiligen mit uns. Franziskus, Therese von Avila, Alfons von Ligori, Grignion von Montfort, die sind da alle mit drin, die denken alle mit uns. Der heilige Josef. Ja. Und die Heiligen, also wenn sie liebt, wenn sie arbeitet, dann lieben und arbeiten sie mit ihr. Also der ganze Himmel gibt zur Stelle, drängt sich um seine Seele. Während wir im Garten arbeiten, das Unkraut jäten, der ganze Himmel ist mit uns und arbeitet mit uns. Das ist wirklich so. Es bestehen so enge Bande zwischen ihr und dem Himmel, dass alle zusammen einen einzigen Akt meines Willens bilden. Ich kann mich nicht trennen von den Heiligen oder von den Engeln. Ich nicht von ihnen und sie nicht von mir. Die gehen überall mit. Wir machen alles gemeinsam. Da gibt es einen schönen Ausspruch, tut alles gemeinsam in Liebe. Und das ist buchstäblich so. Kein Engel stellt sich da auf die Seite und sagt, das interessiert mich nicht. Im Gegenteil, der ist voll Eifer. Und sie sind sozusagen so versessen drauf, dass sie sich drängeln würden, wenn sie könnten. Alles mit uns zu tun, weil es der göttliche Wille ist, in demselben Willen sie ja auch leben. So sehr, dass alle Himmelsbewohner im Ausguck sind, um zu sehen, was das Geschöpf auf Erden tut. Also so wie die Kinder, die Jungs da um die Hütte von Jesus in Ägypten. Die scharen sich, sie drängen sich, sie wetteifern, damit ihnen nichts entgeht. Wo immer mein göttlicher Wille regiert, dort hat er seinen Himmel. Also wenn der göttliche Wille in einer Seele auf Erden regiert, da ist der ganze Himmel, alle Engel, alle Heiligen, alle neun Chöre, alle Heiligen, die es gibt. Alle sind da, auf diesem Punkt. Jesus nennt das deshalb auch, das sind die leuchtenden Punkte oder die leuchtenden Orte auf der Erde, solche Seelen. Und an diesen Orten gibt es keine Naturkatastrophen und keine Verfolgungen. Das ist ein anderes Thema. Also an diesen Punkten hat er seinen Himmel und hat die Kraft, den Himmel auf die Erde zu entführen. Also in diesen Seelen wird der Himmel, der ganze Himmel, auf die Erde entführt. Also wie wenn sich der Himmel ganz leer machen könnte und alle, die heiligste Dreifaltigkeit, die Mutter Gottes, der heilige Josef, alle Engel und Heiligen, jetzt alle den Himmel räumen und auf die Erde kommen. Wir wissen, dass sie im Himmel bleiben und zugleich auf der Erde sind. Aber das ist es. Der Himmel kommt auf die Erde, er wird auf die Erde entführt und die Erde wird in den Himmel entführt. Das heißt, die Seele, die im göttlichen Willen auf Erden lebt, die lebt im Himmel. Sie lebt das Leben der Seligen. Sie hat es nur mehr mit der Ewigkeit zu tun. Ihre Akte sind ewig, ihre Handlungen sind ewig, ihre Liebe ist ewig, ihr Leiden ist. Das sind alles ewige Akte, ewiges Leben, das ewige Leben auf der Erde. Darum sagt Jesus, für die Seele, die im göttlichen Willen lebt, gibt es keinen Tod. Sie ist schon im ewigen Leben. Auch wenn wir physisch sterben. Ja, danke.